Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Der Peter ist ja unterwegs, deswegen sitze ich jetzt heute Morgen hier. Ja, wer von euch hat denn alles ein Ohr? Der melde sich doch mal bitte. Einmal melden. Ja, da kommen schon die Komiker jetzt natürlich raus. Okay, manche melden sich nicht, die sagen, okay, ich habe zwei, also eins, das stimmt nicht ganz. Okay, wenn ich sage, jetzt meldet sich doch mal jeder, der mindestens ein Ohr hat. Ja, doch, sieht ganz relativ vollständig aus. Ja, Jesus hat schon Humor, ne? Wenn Jesus gepredigt hat, dann hat er auch manchmal so eine Frage gestellt. Also hat er auch gesagt, wer hat denn hier ein Ohr? Wer hat denn von euch ein Ohr? Und das macht er hier auch den Gemeinden. Jeder Gemeindebrief endet mit diesem Joke. Wer von euch hat ein Ohr? Wer Ohren hat, steht da sogar. Jetzt kriege ich hier auch noch was. Jetzt sehe ich. Irrlehrer, ja. Nein, hier steht bei mir in der Übersetzung steht, wer ein Ohr hat. Ja. In der Luther steht das anders? Ah, die Luther. Okay, gut. Soll sich keiner rausreden dürfen? Leute, die vielleicht wirklich nur ein Ohr haben, die sollen sich hier nicht rausreden. Nein, es ist natürlich nicht nur ein Joke, sondern es geht natürlich um eine ernste Sache. Der Vers heißt immer so schön, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Oder Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Gott hat uns geschaffen mit verschiedensten Fähigkeiten, verschiedensten Gaben, die er uns mitgegeben hat. Eine Ausrüstung hat er uns gegeben, Sinnesorgane hat er uns gegeben, damit wir, wofür sind die Sinnesorgane da? Die sind dafür da, um die Welt, um alles wahrnehmen zu können. Wenn wir keine Sinnesorgane haben oder wenn sie alle ausgeschaltet, ausgefallen sind, dann sind wir nur noch bei uns selbst. Gott hat uns aber geschaffen und dahin ausgelegt zur Gemeinschaft, dass wir Gemeinschaft haben. Und Gemeinschaft haben können wir als Menschen untereinander, als ja, Geschöpf in dieser Welt und mit unserem Schöpfer können wir nur durch unsere Sinnesorgane, dadurch, dass wir Organe haben, die befähigt sind, das aufzunehmen, was andere für Signale senden. Wenn wir nicht wahrnehmen, was von außen kommt, dann sind wir nur noch bei uns, dann sind wir völlig alleine auf uns gestellt. So, Gott hat uns mit diesen Sinnesorganen ausgestattet. Und wir sind als Menschen, haben diese fünf Sinnesorgane und sind deswegen auf das Materielle beschränkt. Deswegen ist der Mensch, der sich nur auf seine Sinnesorgane bezieht, ist dieser Mensch Materialist. Der bleibt auf dieser Weltebene. Der nimmt Gott in dem Sinne nicht wahr. Wir brauchen erst den Geist Gottes, damit er uns lebendig macht, dass er unseren Geist lebendig macht. Unser Geist ist nämlich das geistliche Sinnesorgan, womit wir ja, in Gemeinschaft mit Gott treten können. Und Paulus hat gesagt, durch das Evangelium, dadurch, dass wir hören, dass Gott uns liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat für uns, dass er unsere Sünde auf sich genommen hat, uns liebt, dass er unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat und dass er auferstanden ist zu einem neuen, ewigen Leben und dass er das getan hat für uns, um uns zu erlösen und um uns zu Kindern Gottes zu machen, dass wir ewiges Leben haben und ewige Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir diese Botschaft glauben und annehmen, dann wird unser Geist lebendig, sodass wir Kontakt mit Gott aufnehmen können, sodass wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Und wenn Jesus von dem Ohr spricht hier, dann meint er natürlich unser Ohr hier, unsere Ohren, dass wir das, was gesprochen wird, aufnehmen. Er meint aber natürlich hier, und spricht, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er meint natürlich auch unser geistliches Ohr. Und hier steckt etwas drin. Die Ohren sind ja ganz interessante Sinnesorgane. Die Ohren sind eigentlich so, dass wir sie nicht, also die Augen sind ja so, dass man die Augen mit den Augenlidern verschließen kann. Man kann sie zumachen. Die Ohren, das ist ein bisschen schwerer. Man kann sich zwar auch die Finger in die Ohren stecken, aber irgendwie hört man dann immer noch irgendwie so ein bisschen was. So völlig, also so die Ohren zuzumachen, dass man gar nichts mehr hört, das ist schon ziemlich schwierig. Die Ohren sind eigentlich ständig auf Empfang. Trotzdem sagt Jesus, wenn du ein Ohr hast, wenn du Ohren hast, dann höre. Das heißt, ich kann schon meine Ohren zumachen. Und hier ist natürlich das gemeint, das, was ich aufnehme, dass ich mich dafür verschließe, für das, was von außen kommt. Und hier geht es nicht darum, und wir müssen, unsere Ohren sind ja Filter. Wenn wir irgendwie im Café sitzen, ihr kennt das alle, im Café ist ein riesen Geräuschpegel. Wenn ich dann meinem Gegenüber sitze, dann habe ich trotzdem die Fähigkeit, Gott hat mir die Fähigkeit geschenkt, zu filtern. Ich kann diesen ganzen Lärm sozusagen rausfiltern und kann das verstehen, was mein Gegenüber sagt, obwohl ein Höllenlärm um mich rum ist. Alle reden durcheinander. Was hast du? Himmelslärm, natürlich, Himmelslärm. Verzeihung. Ich kann das hören. Gut, der eine kann das besser, der andere kann das nicht so gut. Manche Leute, die haben das nicht so gut drauf und für die ist das dann alles zu laut und zu verwirrend und kriegen das dann gar nicht mit. Aber trotzdem, wenn ich in einem Raum bin und da hinten redet einer und vor mir sitzt einer und redet, dann kann ich das verstehen, was der sagt. Oder es läuft hinten Musik und da redet einer. Ich kann gleichzeitig den zuhören und kann aber auch irgendwie gleichzeitig wahrnehmen, was läuft in der Musik. Ich kann das aber auch ausblenden. Wir haben die Fähigkeit, mit unserem Ohr zu filtern. Was nehme ich auf, was nehme ich nicht auf? Und so sind wir herausgefordert, heute Morgen hier zu hören, was Gott, was der Geist uns zu sagen hat. Darum sind wir ja hier. Wir wollen doch gerne, dass Gott zu uns spricht. Dann bin ich auch herausgefordert, zu hören, das heißt, wachsam zu sein, meine Ohren zu spitzen, zu schärfen. Wenn ich im Café bin und da ist so ein Riesenlärm und da ist mein Gegenüber, der erzählt mir was. Wenn ich wirklich hören will, was der mir zu sagen hat und der Lärm ist so laut, dann gehe ich näher ran, dann horche ich, dann mache ich meine Ohren vielleicht so. Ich mache das manchmal so, das sieht ein bisschen bescheuert aus, aber ich mache das dann manchmal so, nur damit ich wirklich auch mitkriege, was der andere mir zu sagen hat. Diese Haltung, danach sehnt sich Jesus, dass du diese Haltung hast. Dass du wirklich hören willst, was er zu sagen hat. Danach sehnt er sich hier in der Gemeinde, dass wir als Gemeinde so sind, dass wir danach begierig sind zu hören, was er zu sagen hat. Und es geht natürlich noch weiter, das Hören ist ja im Deutschen so schön auch mit dem Wort Gehorchen verwandt. Das heißt, Jesus will nicht nur, dass wir aufnehmen, was er an uns sendet, sondern er möchte auch, dass diese Signale, die er aussendet, haben einen bestimmten Zweck. Sie sollen etwas bewirken in meinem Leben. Er möchte gerne, dass sie in mein Herz hineingehen und das bewirken, wozu sie ausgesendet worden sind, diese Signale. Na, wenn ich meiner Tochter sage, bitte geh jetzt die Zähne putzen, dann ist das ein Signal, was ich aussende und ich hoffe, dass dieses Signal ankommt. Und dann macht sie mir den Eindruck, als ob sie nicht zugehört hätte, weil sie tut nichts. Dann sage ich, hast du gehört? Und dann sagt sie, ja! Sag ich, warum tust du es dann nicht? Na, also das sind zweierlei Arten von Hören. Und Jesus meint hier das Hören, dass wir einerseits darauf aus sind, zu hören, zu wahrzunehmen, zu erkennen, was hat Gott mir hier heute Morgen eigentlich zu sagen? Und das andere, dass ich mein Herz auch darauf ausgerichtet habe, dass ich auf das, was er mir zu sagen hat, reagiere. Dass ich das nicht einfach an mir vorbeilaufen lasse. Dass ich meinen Teil dabei denke und das Ganze wieder ad acta lege. Warum ist das so? Warum, woran oder womit hat das was zu tun? Das hat was damit zu tun, in welcher Beziehung ich zu Gott bin, zu Jesus bin. Ist es so, dass er mein Kumpel ist, der manchmal einen netten Ratschlag hat, aber an sich, Jesus und ich, wir sind so zwei dufte Typen, wenn es uns ganz gut miteinander geht, dann haben wir Spaß miteinander, aber manchmal oder vom Prinzip her sind wir eigentlich zwei verschiedene Typen, zwei verschiedene Leute, er hat so seine Ansichten, ich habe so meine Ansichten. Und oder ist es so, wie es sein sollte, dass ich weiß, dass er sein Leben für mich gegeben hat und er mich gezeugt, dass ich sein Kind bin, dass ich in einer Liebesbeziehung bin, dass er mein Freund ist, mein Geliebter. Das sind ja verschiedene Bilder hier einfach auch. Das heißt, ist das einfach nur irgendwo so eine Beziehung oder ist es eine Liebe? Und da kommen wir zu dem Thema hier, was die Gemeinde heute bewegt, die Gemeinde in Thyatira. In der Gemeinde in Thyatira geht es um das, was, um Erkenntnis. Und wir lesen das jetzt erstmal, bevor wir uns jetzt weiter genau hineinstürzen. Erkenntnis ist aber das Thema. Wir sind im Buch der Offenbarung und Jesus hat sich offenbart in Kapitel 1, wird erstmal dargestellt als, oder wird das Evangelium wird uns verkündet. Er ist derjenige, der sein Blut vergossen hat für uns und uns dadurch zu Königskindern, zu Priestern gemacht hat. Er ist derjenige, der aus den Toten auferstanden ist und als den Auferstandenen erlebt Johannes ihn, erfährt er ihn, begegnet er ihm. Und dieser Jesus ist nicht nur gestorben und auferstanden, hat uns nicht nur zu Königen gemacht, sondern er ist der Herr der Gemeinden. Er steht mittendrin, er ist mitten unter den Gemeinden, er hält die Gemeinden in seiner Hand, Engel, heißt es hier ja, die Boten, der sieben Gemeinden, die Wächter der sieben Gemeinden, er hält diese Gemeinden in seiner Hand. Er ist derjenige, der über die Gemeinden regiert. Und so schickt er sieben Sendschreiben an die Gemeinde, an die Gemeinden, an die sieben Gemeinden. Und die Gemeinden repräsentieren eine Vollzahl, repräsentieren die Fülle der Gemeinden. Interessant ist doch, dass Jesus nicht ein Brief schreibt, der dann an alle Gemeinden gleich geschickt wird, sondern er schickt sieben verschiedene Briefe an sieben verschiedene Gemeinden. Wir sind alle Kinder Gottes, wir sind alle gleich vor Gott, wir sind seine geliebten Kinder, jeder einzelne von uns. Und jede Gemeinde ist gleich wertgeachtet vor Gott. Und doch sind wir alle unterschiedlich und Gott behandelt uns auch unterschiedlich. Er redet unterschiedlich mit uns, weil wir es unterschiedlich brauchen. Wir sind oft dabei, dass wir sagen, na, wir kennen das in der Familie, die Kinder sagen schnell mal, das ist ungerecht. Paula durfte, hat eine Süßigkeit gekriegt und ich nicht. Oder verschiedenste Sachen laufen da. Ihr kennt das alle, die ihr irgendwo mal in der Familie, ihr seid ja alle irgendwo in Familien groß geworden, ihr kennt das. Irgendwoher kennt ihr das. Dieses Gefühl, na, da sind mehrere Kinder, da ist ein Elternpaar und die Kinder, die fangen an, sich untereinander zu zoffen, weil der eine fühlt sich ungerecht behandelt. Und na, es ist ständig dieser Stress da. Und als Eltern hat man auch ständig den Stress, oh, habe ich alle bedacht, nicht, dass irgendjemand sich ungerecht behandelt fühlt, so, ne? Bin ich wirklich gerecht? Aber wir müssen auch den Mut dazu haben, als Eltern, als Verantwortliche, dass wir unsere Kinder unterschiedlich behandeln. Weil das ein Stück Gerechtigkeit ist, weil ich dem Einzelnen gerecht werde. Ich muss jedem Einzelnen gerecht werden. Und hier ist auch Jesus da, dass er jeder Gemeinde gerecht wird. Er schert sie nicht alle über einen Kamm. Und das ist zum Beispiel interessant, wenn wir die Sendschreiben sehen, wenn wir Smyrna sehen. Smyrna ist die verfolgte Gemeinde, die zweite Gemeinde hier gewesen. Er hat hier nichts an Smyrna auszusetzen, nichts zu kritisieren. Ich glaube nicht, dass Smyrna perfekt war. Glaube ich nicht. Ich glaube, da war auch bestimmt eine ganze Menge im Argen. Aber warum kritisiert Jesus Smyrna nicht? Weil sie Ermutigung brauchen. Die brauchen einfach Ermutigung, weil sie so angegriffen sind von außen, verfolgt, unter Druck gesetzt. Denen steht Schlimmes bevor. Da kommt noch eine ganz schwere Zeit. Sie müssen teilweise ihr Leben geben dafür, dass sie zu Jesus gehören und sich ihm treu zu ihm stellen. Da ist alles andere egal. Das ist alles zweitrangig. Da geht es darum, halte fest, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir stehen das gemeinsam durch. Es ist ein großes Ziel vor dir. Überwinde, halte fest. Keine Kritik. Und wenn man dagegen dann die Gemeinde in Thyatira sieht, wie stark Jesus hervorhebt, was alles gut an ihr ist. Und dann aber auch die Kritik, die dann kommt. Das ist, Jesus behandelt jeden Einzelnen hier, jede einzelne Gemeinde ganz individuell. Und das müssen wir auch für uns ertragen, dass Gott meinen Nächsten ein Stück weit anders behandelt, mit ihm anders spricht als mit mir. Manchmal fällt mir das schwer. Dann denke ich, warum geht es dem anderen gut? Warum hat der so einen guten Beruf und ich habe keinen? Warum hat der so eine große Erbschaft gemacht und ich nicht? Warum hat der so ein sonniges Gemüt und ich bin so ein stiller Mensch? Warum ist das so? Warum ist das so? Ich fange an, immer wieder mich zu vergleichen in der Gemeinde. Und ich nehme aus diesen 7 Sendschreiben für mich mit. Gott liebt mich so, wie ich bin. Und er sucht mich und spricht mich in meiner Situation an und will mich führen und leiten, da wo ich bin. Und meine Sache ist es nicht, mich zu vergleichen oder zu vergleichen, ja, wie redet er mit der Gemeinde, wie redet er, ist er, ja. Nein, ich muss auf mich und sehen, was hat Gott für mich. Deswegen sagt Gott immer wieder, höre. Wenn du ein Ohr hast, dann höre, was Gott den Gemeinden sagt. Dann höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und fang nicht an zu vergleichen. Die Gemeinde in Thyatira war nicht berufen dazu, auf das zu hören, was der Gemeinde in Smyrna gesagt worden ist. Sie war auch nicht berufen dazu, zu kritisieren, was Gott der Gemeinde in Smyrna gesagt hat. Sie hätten ja auch sagen können, also, wir sind so toppe Typen, ne? Und du hast trotzdem noch was an uns auszusetzen. Und diese Gemeinde in Smyrna, da ist so viel daneben. Warum hast du das da nicht in deinem Sendschreiben reingeschrieben? Das ist nicht unsere Aufgabe. Gott ist der Herr der Gemeinden, Gott ist der Herr jedes Einzelnen und er spricht in das Leben des Einzelnen hinein. Unsere Aufgabe ist das nicht, da dran rumzukritisieren. Gut, okay. Jetzt kommen wir zur Gemeinde in Thyatira. Das ist Offenbarung Kapitel 2, Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, oder dem Boten der Gemeinde Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Wow, das ist doch ein starkes Zeugnis. Wenn Jesus das zu mir sagen würde, würde ich ja gleich auf Wolke 7 schweben hier. Aber, jetzt kommen die berühmten, das berühmte Aber kommt jetzt natürlich. Aber, ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nation geben, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Interessant ist hier vielleicht zu sehen, dass die Gemeinde in Thyatira wirklich ein großes Zeugnis hat. Was ist aber ihr Fehler? Das, was an ihr kritisiert wird, ist: Ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Wer diese Isabel ist, darüber reden wir gleich. Aber was ist ihr Fehler? Die Gemeinde lässt diese Frau gewähren. Alles ist in Ordnung. Wunderbar, super. Aber da ist jemand, der, hier wird gesagt, sie verführt, lehrt und verführt Leute in der Gemeinde, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Sie führt also einige der Leute in der Gemeinde in die Irre. Fehler der Gemeinde ist, diesem Treiben keinen Einhalt zu gebieten, sondern das einfach zuzulassen. Sie haben Liebe, sie haben Glauben, sie haben einen wunderbaren Dienst. Sie sind geduldig. Sie sind gewachsen geistlich in die Tiefe hinein. Sie sind reif geworden. Ihre Werke sind mehr als die ersten. Das ist interessant. Aber in einem Punkt sind sie schwach. Sie haben eine Irrlehrerin letztendlich in ihren Reihen und dulden das. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, das ist ein interessanter Vergleich, das ist genau das Gegenbild von der Gemeinde in Ephesus, Kapitel 2, Vers 1. Ephesus war genau andersrum. Ephesus war auch eine geduldige Gemeinde, hat sich gemüht, und sie hat sich aber vor allen Dingen darin ausgezeichnet, dass sie in der Lehre geprüft hat und Irrlehre nicht zugelassen hat. Genau hingeguckt hat, genau hingehört hat. Was sagt derjenige, was sagen diejenigen? Nein, das können wir nicht zulassen. Na, die waren eine ganz radikale, klare Gemeinde. Na, hat nichts zugelassen, was dem Wort Gottes entgegenstand in der Gemeinde. Aber was fehlte? Sie haben die erste Liebe verlassen. Und sie sollten umkehren und die ersten Werke tun. Hier haben wir jetzt nun genau eine andere Gemeinde, die in der Liebe ist, in der Liebe zu Jesus, in der Liebe zueinander, die mehr tut als die ersten Werke, die weiter ist, viel weiter darin. Aber in diesem einen Punkt, in der Frage der Klarheit der Lehre, in der Klarheit, sich zur Wahrheit zu stellen, da hat sie verloren, da ist sie schwach geworden. Ja, was ist das jetzt, diese Prophetin in Anführungsstrichen, weil hier heißt es ja, die sich eine Prophetin nennt. Isabel, diese Lehrerin, die hier wirkt, diese Prophetin. Man nimmt an, soweit man es hier heraussehen kann, es wird ja später noch gesagt, in Vers 24, welche die Tiefen Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Das heißt, es geht hier um eine Gnosis, eine Erkenntnislehre. Diese Erkenntnislehre führt dazu, dass Leute, die diese Lehre haben, dass sie Götzenopfer essen und dass sie Unzucht treiben. Das passt so ein bisschen in den Bereich, den man Gnosis nennt, zu dieser Zeit, die sich dann entwickelt hat, mehr und mehr aus diesen Irrlehren heraus. Die Vorstellung davon, sozusagen das, was am höchsten steht, ist die Erkenntnis. Man strebt danach, Gott zu erkennen. Und die Erkenntnis führt letztendlich dazu, dass alles Irdische bedeutungslos wird. Letztendlich führt sie dahin, dass sie sagt, ob ich nun am Götzenopfer teilnehme oder nicht, ob ich das Götzenopferfleisch esse oder nicht, das hat überhaupt keine Auswirkung, weil die Erkenntnis, das ist eine geistliche Sache, ja, mit meinem Körper, das hat überhaupt damit überhaupt nichts zu tun. Deswegen ist auch Hurerei letztendlich kein Problem. Ja, hat eigentlich nichts mit meiner geistlichen Erkenntnis zu tun. Das ewige Leben, was ich erreicht habe durch Erkenntnis, das ist etwas Geistiges, ja, das hat nichts mit dem Körper zu tun. Ja. Und sie hat also mit dieser Lehre Leute dazu gebracht, dass sie einfach an Götzenopfern teilgenommen haben. Das war ja auch eine gesellschaftliche Sache. Man hat an Götzenopfern teilgenommen, weil der Chef irgendwie so eine religiöse Feier durchgeführt hat. Da hat man nicht gesagt, nee, da komme ich nicht, das ist mir zu, da werde ich verführt, letztendlich gegen meinen Gott mich zu stellen. Das möchte ich eigentlich nicht machen. Dann hättest du schon Probleme dann gehabt. Ne? Oder was mehr und mehr in dieser Zeit ja zugenommen hat, ist die Verfolgung, die ja auch eingetreten ist. Ne? Dass man, wenn man öffentlich gezeigt hat, dass man Christ ist, dass man den Kult verweigert hat, dass man dann Gefahr lief, gefangen genommen zu werden, verhört zu werden, vielleicht sogar getötet zu werden. Also hier ist sozusagen eine Lehrerin, die versucht, hier in diese Richtung zu wirken. Isabel ist natürlich in ihren mehr ein symbolischer Name. Es ist die Frau des Königs Ahabs. Die Männer, die beim Männerfrühstück waren, Samstag vor einer Woche, da hat der Stefan schon so ein bisschen drüber, über Isabel gepredigt. Letztendlich ist sie die Frau an Ahabs Seite, die letztendlich aus dem heidnischen Hintergrund kommt und die ihren Mann dazu verführt, sein Vertrauen nicht mehr auf den Gott Israels zu setzen, auf den wahren, lebendigen Gott, sondern auf einen neuen Modegott, der einem all das bringen kann, was einem der Gott Israels vielleicht versagt. Der Gott Baal erscheint als ein Gott, der einem Reichtum, Macht, Herrlichkeit beschert, der einem Erfolg gibt. Also lasse ich den alten Gott beiseite und nehme mir diesen neuen Gott. Isabel ist diejenige, die sozusagen hier schleichend hineinführt, hier relativ deutlich in der alttestamentlichen Geschichte, hier ist es eher so ein bisschen schleichend, die letztendlich von dem wahren, lebendigen Gott wegführt, zu einem Gott hin, wo ich erfolgreich leben kann in dieser Welt, wo ich gut angepasst in dieser Welt leben kann. Wenn ich am Götzenopfer teilnehme, dann bin ich auch in meiner Welt anerkannt. Wenn ich das nicht so genau nehme mit ehelicher Treue, dann werde ich auch nicht so schief angeguckt. Das ist ja schon ein Thema, was wir heute auch ein Stück weit haben. Ja, Leute gucken einen schon komisch an, wenn man sagt, okay, ich bin seit 13 Jahren mit ein und derselben Frau verheiratet, dann wird man schon ein bisschen komisch angeguckt. Und du hast auch noch 4 Kinder mit ihr, ja, und geht's dir denn gut, bist du glücklich? Ja, da wird man schon komisch angeguckt teilweise. Oder es kommen so Sprüche, man redet miteinander und sagt, ja, und der und der, die sind ja noch nicht lebenslang liiert oder sind noch nicht verheiratet oder haben noch nicht die Frau fürs Leben. Ja, wenn es das überhaupt gibt. Und ständig wird das irgendwo hineingefügt und dass es überhaupt, ja, dass es eigentlich normal ist, dass es sowas nicht gibt, wie diese von Gott gegebene lebenslange Gemeinschaft von Mann und Frau. Das wird überall heutzutage in der Gesellschaft, wisst ihr selber, torpediert. Wenn wir nur das Fernsehen anschalten, das ist ständig präsent. Wird uns ständig auch suggeriert und in die Köpfe hinein gelegt, dass wir uns, ja, dass wir diese Werte über Bord schmeißen. Wenn ich jetzt also eine Lehre habe, wo in meinem Gottesglauben irgendwie die Hurerei gar nicht so schlimm ist, dass der eine mit dem anderen und dann mal wieder mit jemand anders und ob nun Männchen oder Weibchen, ist alles nicht so wild, das ist eine Lehre, die mir hilft, in dieser Welt viel lockerer und klarer, besser klarzukommen. Ich werde nicht komisch angeguckt, ja, wenn ich irgendwie mal wieder was dazu sage. Ja, komme ich einfach besser klar mit. Es sind also Lehren hier, die mich dahin führen, dass ich in dieser Welt besser angepasst lebe. Isabel hat ihren Mann dazu gebracht, den Baal anzubeten, um politisch auch besser in der ganzen damaligen Umgebung, in der Welt, dort besser klarzukommen, erfolgreich zu sein. Das ist für uns heute eine Verführung. Ich sage euch das. Die Verführung ist da für uns heute, für uns Christen, dass wir Jesus lieb haben, dass wir feststehen im Glauben, im Vertrauen auf Gott, dass wir gute Werke tun und dass wir trotzdem weggerissen, weggespült werden, dadurch, dass wir uns verführen lassen von Lehren, die uns sagen, du musst das nicht so und so sehen, du kannst es auch so und so sehen, dann geht es dir besser in dieser Welt, dann kommst du besser klar. Und begründet wird es dann mit bestimmten Erkenntnissen, die man so alles so hat. Erkenntnis. Erkenntnis, was hier gesagt wird, ist, diese Leute haben gestrebt nach Wissen. Und ihr kennt diesen Spruch, Wissen ist Macht. In der ganzen politischen Debatte steckt das drin. Wir sollen möglichst viel Geld in Bildung investieren. Wir sollen darauf achten, auch persönlich wird uns gesagt, du musst sehen, dass du deine Kinder gut ausbildest, damit sie was werden und damit sie dann auch eine Position haben und damit sie was zu sagen haben und damit sie genug Geld haben und so weiter und so weiter. Spielt alles so eine wichtige Rolle, das Wissen. Ne? Wissen ist Macht. Das ist schon am Anfang der Geschichte so. Als Eva zu diesem Baum hinkommt, dem Baum der Erkenntnis, wie er so schön heißt, sagt die Schlange, dass Gott gesagt hat, dass ihr sterben werdet. Ja, das glaube ich nicht, stimmt nicht. Gott will nur nicht, dass ihr davon esst, weil dann seid ihr so wie er, dann wisst ihr Bescheid über alles. Und dann steht da, dass Eva den Baum ansah, dass er verlockend aussah, dass er klug machte. Sie hat gedacht, wenn ich in diese Richtung gehe, wenn ich mir Erkenntnis aneigne, ich mir das nehme, dann werde ich klug und gewinne Macht. Ich brauche nicht mehr unter der Fuchtel von diesem Gott zu sein. So weit war sie schon, durch den Teufel durcheinandergebracht, dieser Gott, ne, der will mir was vorenthalten. Nein, ich nehme mir das, ich nehme mir diese Erkenntnis und dann stehe ich da und brauche diesen Gott nicht mehr. Dann weiß ich Bescheid. Das ist ein teuflischer Zusammenhang. Wissen ist Macht. Es geht um Macht. Es geht darum, wenn wir, ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich hab so manche Schwächen. Ich habe Musik studiert, das wissen einige von euch. Und ich habe im Musikstudium mich besonders interessiert für Musikgeschichte. Und ich habe mich da reingewühlt und fand das interessant, so die Zusammenhänge und fand ich spannend. Viele von euch finden das nicht spannend, aber ich fand das spannend. Und irgendwann an dem Punkt war ich so, dass mich das so fasziniert hat und ich mich so dafür interessiert habe, dass ich darüber nachgedacht habe, Mensch, vielleicht machst du hier im Studium, gehst so ein bisschen weiter in diese Richtung, machst du noch ein bisschen Musikwissenschaftsstudium. Und ich bin aber zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Weil ich gemerkt habe, dass dieses Streben nach Wissen in diesem Bereich, ich will das nicht völlig verallgemeinern, aber ich muss es für mich sagen, ich habe das für mich gemerkt, dieses Streben ging dahin, die Materie zu beherrschen. Die Materie zu beherrschen und dann Erkenntnis zu haben und diese Erkenntnis anderen mitzuteilen und letztendlich als jemand dazustehen, der was Besonderes herausgefunden hat. Und dann, und darum geht es auch in diesem wissenschaftlichen Betrieb sozusagen, geht es ein Stück weit auch darum, um die Selbstprofilierung, um das Erkenntnisse sammeln, um dann ein bestimmtes Ansehen, eine bestimmte Position auch zu erlangen. Und klar, haben wir alle diesen Wissenstrieb, diesen Wissensdurst, dass wir neugierig sind, dass wir was erfahren, erfassen wollen. Das ist von sich aus an sich noch nicht verwerflich. Nur wir sind alle wir sind Adams Kinder, Adams und Evas Kinder sind wir. Und da steckt ein Stück davon drin, dass das verdorben ist, diese Neugierde. Die Neugierde ist insofern verdorben, als dass die Neugierde oft und immer wieder, ertappe ich mich dabei, einen Touch davon hat, dass ich Wissen erstrebe, um die Dinge zu beherrschen, um die Dinge zu kontrollieren, um Macht zu haben, um da drüber zu stehen. Erkenntnis ist also hier sozusagen so etwas wie Mittel zum Zweck, damit ich gut dastehe, damit ich die Dinge unter Kontrolle habe, damit ich ja, das ist doch so, jetzt gehe ich weiter. Erkenntnis ist aber auch etwas, was wir in der Bibel finden, was etwas Gutes ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal 1. Korinther. 1. Korinther, 1. Korinther 8, da nimmt Paulus diese ganze Thematik auch mit dem Götzenopferfleisch. Eigentlich auch diesen Zusammenhang, der hier vielleicht auch im Hintergrund steht. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, das ist 1. Korinther 8, Vers 1. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, das ist also eine Thematik, die hier auch in der Gemeinde Thyatira eine Rolle spielt. Was das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. finde das wahnsinnig tiefe und weise Verse, wo Gott uns klar macht, wir streben nach Erkenntnis, wir suchen Erkenntnis. Und wir meinen, wenn wir Erkenntnis haben, dass wir etwas sind, dass wir etwas besitzen, dass wir etwas darstellen. Ja? Und Paulus sagt, nein, das ist nicht die Erkenntnis, die wahre Erkenntnis. Es gibt aber etwas wie eine wahre Erkenntnis. Er sagt nicht von Grund auf, Erkenntnis ist blöd, falsch, schlimm, verwerflich. Nein, Erkenntnis ist was Gutes. Aber wenn auf diese Art und Weise ist Erkenntnis was Böses, etwas, was uns zerstört, was zerstörerisch ist. Wenn ich nach Erkenntnis strebe, wenn ich zum Beispiel die Frau, die Ehefrau und der Ehemann, die Ehefrau, die ihren Mann im Verdacht hat, dass er irgendwie fremd geht und sie schickt einen Detektiv los und dieser Detektiv verfolgt ihren Ehemann und irgendwo sieht er bestimmte Dinge und berichtet dieser Frau. Ja, der hat sich heute Nachmittag mit einer Frau getroffen, da im Café, und der Mann hat aber zu Hause seiner Frau irgendwas anderes erzählt. So, jetzt weiß sie das, das ist ihre Erkenntnis, und sie knallt ihrem Mann das vor auf den Tisch und sagt, so und so ist das, das habe ich rausgekriegt durch den Detektiv. Und sie steht da als jemand, der jetzt die Zügel in der Hand hat, die Bescheid weiß und die jetzt ihren Mann damit konfrontieren kann und dementsprechend ihm die Pistole auf die Brust setzen kann. Diese Erkenntnis sozusagen, oder noch, wenn man es noch schlimmer nimmt, noch schwerwiegender, wir haben jetzt gerade diese ganzen Skandale mit den verschiedenen Firmen, wo die Firmenleitung ihre Leute ausspionieren. Und irgendwelche Daten abgleichen. Na? Die wollen die Kontrolle über ihre Firmenmitglieder haben. Ihre Arbeitnehmer. Die wollen die Kontrolle haben. Deswegen wollen sie Informationen sammeln über den Einzelnen. Na, bis wir so weit sind, dass wirklich jeder gläsern ist und wir die Krankenkassen genau wissen, also der hat das Problem und das und das und das ein Problem. Deswegen schmeißen wir den raus aus unserer Kasse. Der muss sehen, wie er klarkommt. Der ist uns zu teuer. Oder, na, was weiß ich, der Arbeitnehmer macht eine Gesundheits- den stellen wir gar nicht ein. Bei dem haben wir das Risiko, dass der vielleicht in 2 Jahren an Krebs erkrankt. Lassen wir lieber. Nee, wir nehmen lieber einen, wo uns das klar ist. Na, dass der ist gesund. Und na. Also das heißt, Wissen wird benutzt, um zu kontrollieren, um Macht zu haben. Paulus sagt, das bläht auf. Auch in der Gemeinde ist das so, unter uns, dass wir anfangen, anderen Erkenntnisse weiter zu vermitteln. Also ich sehe die Sache so, das habe ich erkannt und jetzt sage ich dir mal, was hier Sache ist. Mach das mal so, wie ich das gesagt habe, wie ich das erkannt habe. Das ist nicht so, wie man erkennen soll. Paulus sagt, was ist die wahre Erkenntnis? Was ist eine Erkenntnis, nach der wir uns ausstrecken sollen? Er sagt, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Das Wort erkennen wird ja auch im biblischen Sprachgebrauch mit dem Einswerden von Mann und Frau verwendet. Erkennen geschieht auch in der Liebe. Wenn ich einen Menschen liebe, wenn ich meine Frau, als ich meine Frau kennengelernt habe, na, dann habe ich sie immer mehr kennengelernt, habe immer mehr über sie gewusst. Aber es ist nicht ein Streben in der Liebe, dass ich möglichst viel herausfinden will über einen Menschen, damit ich ihn beherrsche, sondern was mich treibt in dem Ganzen ist die Liebe. Ich liebe diesen Menschen und ich möchte gerne Gemeinschaft mit ihm haben. Ich möchte eins werden mit ihm. Ich möchte etwas lernen. Ich möchte auch von ihm etwas lernen. Ich möchte nicht ihn beherrschen, sondern ich möchte eins werden mit ihm. Das heißt also, das, was Paulus meint, ist hier, der Begriff der Erkenntnis führt uns weg. Wir müssen hier von Liebe sprechen. Und dann muss ich mir klar werden, wenn ich liebe, dann will ich auch, dass der andere mich erkennt. Dass er alles über mich weiß. Der Firmenchef, der seine Leute bespitzelt, der will nicht, dass die Leute wissen, dass er sie bespitzelt. Und der will nicht, dass die alles über ihn wissen, über seine Motivation und so weiter. Dann verliert er die Kontrolle, die Herrschaft. Nein, wenn ich liebe, dann öffne ich mein Herz dem anderen. Dann will ich, dass der andere mich erforscht und erkennt. Wenn ich Gott liebe, wenn ich mein Herz ihm öffne, dann erkennt Gott mich. Dann weiß er alles über mich. In der Liebesbeziehung, da findet wahre Erkenntnis statt. Und das ist etwas, was eben diese Irrlehrerin nicht verstanden hat. Sie hat sich nach Erkenntnis ausgestreckt, wie Eva sich ausgestreckt hat nach Erkenntnis, nach Wissen, nach Macht letztendlich. Sie hat sich von Satan leiten lassen zur Macht hin. Und so übt sie Macht aus. Sie spannt ihre Fäden und versucht, Leute unter ihre Kontrolle zu bekommen. Sie nennt sich Prophetin. Sie stellt etwas dar. Sie bläht sich auf und sagt, ich bin Prophetin. Sie spannt ihre Fäden. Und Leute sind mit davon betroffen. Und das findet mitten in der Gemeinde statt. Und das zeigt hier einfach, dass wir darauf achten müssen, dass wir uns von diesem Streben nach Macht, was in dieser Welt ist, mittendrin in der Gesellschaft, aber was auch in meinem Herzen drin ist, mittendrin, dass wir das immer wieder ans Kreuz bringen. Dass wir dieses falsche Streben nach Erkenntnis nicht zulassen. Es macht unsere Liebesbeziehung zu Jesus kaputt. Und Jesus liebt auch diese Frau. Er sagt, ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Er will diese Frau zurückgewinnen. Er will diese Frau und diese Leute, die dieser Irrlehre nachgehen und die sich ganz offen ihm gegenüber auflehnen in ihrem Handeln und auch andere in Versuchung führen, ne? Paulus spricht ja auch vom Götzenopferfleisch. Es gibt Freiheit, klar gibt es Freiheit. Erkenntnis führt mich dazu, dass ich bestimmte Dinge nicht als, es gibt Leute, die sagen würden, dieser Raum hier ist böse, weil hier böse Filme laufen, ja, deswegen können wir hier keinen Gottesdienst feiern. Ich sage dagegen, dieser Raum hier ist durch Jesus Christus, dadurch, dass wir hier drin sitzen, Kinder Gottes, in denen der lebendige Gott lebt, dieser Raum ist geheiligt, da ist nichts Böses an diesem Raum. Aber wenn ich weiß, dass es Menschen gibt, die damit Schwierigkeiten haben, dann versuche ich nicht, das irgendwie groß hier irgendwo ihnen das schwer zu machen, sondern dann sage ich, okay, lass uns beten, dass dieser Raum hier geheiligt ist. Na, wir wollen Gott bitten, dass dieser Raum geheiligt ist. Aber ich glaube das. Ich glaube, dass ich das, was ich bei Jesus sehe, er hat sich in die Gemeinschaft mit Sündern hineinbegeben, hat mit ihnen gegessen und getrunken. Das war ein Anstoß für die Pharisäer. Diesen Anstoß ist er eingegangen, weil er wusste, dieses Herz der Pharisäer, das ist nicht schwach, sondern das ist hartherzig, gesetzlich. Das muss ich ein Stück weit aufbrechen, um diese Sünder zu gewinnen. Aber Paulus sagt auch ganz klar, wenn du da sitzt, ne, irgendwo in Gemeinschaft und da sagt einer, das ist aber Götzenopferfleisch, was wir da essen, dann sollst du es nicht nehmen, aus der Liebe heraus. Nicht, weil du sagst, ja, wieso, das ist doch egal, kann ich doch essen. Nein, ich sage, Ich verzichte einfach drauf, um dem anderen nicht eine Last aufzuerlegen. Das ist also die Liebe, die über die Erkenntnis geht. Und hier hat diese Frau auch ihre Erkenntnis über die Liebe gestellt, gesagt, wir können das praktizieren, ja, wir können das alles machen, wir sind da frei von, und hat andere hineingezogen in Sünde, weil sie selber gar nicht die Freiheit dazu haben. Und es ist ja auch eine Freiheit, die letztendlich in die Sünde hineinführt. Eine Freiheit, die so hoch gehängt ist, na, die plötzlich sagt, ja, alles ist egal, was wir tun. Ja, das ist also eine falsch verstandene Freiheit, in der wir leben. Gut, also Erkenntnis. In der Liebe erkennen wir. Gehen wir zurück zur Offenbarung. Und zwar im Brief an Thyatira, das ist der mittlere Brief von den sieben Sendschreiben, im Zentrum dieses Briefes steht eine ganz allgemeine Aussage, die genau darum sich davon handelt. Jesus sagt hier in Vers 23, damit alle Gemeinden und alle Gemeinden werden erkennen, sie werden etwas erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Das zeigt nochmal, dass Jesus die Gemeinden unterschiedlich behandelt. Aber woraus mir hier auch ankommt, wir werden erkennen und er ist es, der uns erforscht, der uns erkennt. In diesen sieben Sendschreiben sagt Jesus am Anfang immer, ich kenne deine Werke, ich weiß darum, wie es dir geht, ich kenne dich. Bist du davon überzeugt, weißt du, dass Jesus dich kennt durch und durch? Dass er all deine verborgenen Dinge kennt, deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen, deine Wünsche, deine Träume. Dass er all das kennt, was du tust, sei es nun offen oder im Geheimen. Deine Mühe, deine Anstrengung. Geht es dir manchmal so, dass du Gott Vorwürfe machst und sagst, ich acker und du siehst es nicht? Geht es dir manchmal so, dass du denkst, davon spreche ich nicht, davon, da denke ich auch nicht dran, dass ich das getan habe. Ist egal, ist passiert und jetzt weiß es keiner und du blendest es völlig aus deiner Gottesbeziehung. Gott kennt dich durch und durch. Gott kennt mich durch und durch. Das ist das, was David sagt im Psalm 139. Ihr kennt Psalm 139. Wir können gleich nochmal die Verse lesen einfach. Gott kennt mich durch und durch. Er hat mich geschaffen. Er kennt meine ganze Lebensspanne bis hierhin. Und auch noch, was danach kommt, was mir völlig unbegreiflich ist. Er kennt jeden kleinen Winkel meines Lebens. Die Sache ist die, dass Gott diese Erkenntnis, dieses Wissen nicht missbraucht. Gott belastet mich nicht durch das, was er alles über mich weiß, sondern er liebt mich und will mit seiner Erkenntnis über mich, er sucht mich, damit er mich gewinnt in diese Liebesbeziehung hinein. Dass ich nicht strebe nach Macht, nach Erkenntnis, um ohne ihn leben zu können, sondern dass ich mir klar werde, es geht alles um ihn. Es geht eigentlich nur darum, ihn zu erkennen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, eine Liebesbeziehung mit ihm zu haben. Und deswegen will ich ihm mein Herz öffnen. Ich will freiwillig, dass er mich erkennt. Ich will nicht in einer Beziehung leben, wo ich denke, ah, Gott kennt alles, Gott sieht alles, ich will aber versuchen, alles möglichst irgendwie so geheim zu halten, wie es nur möglich ist, sondern ich will mich öffnen für Gott. Ich will ja sagen. Dazu, zu der Wahrheit, dass er mich kennt. Weil ich erkannt habe, dass er mich liebt in diesem Wissen über mich, in seiner Erkenntnis über mich. Okay, deswegen sagt er hier auch zur Gemeinde, euch aber, die ihr diese Erkenntnislehre nicht habt, euch lege ich keine Last auf. Ihr braucht nichts zu tun. Na, er sagt in Vers 25, was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Das ist es. Ja. Wenn du die Liebe hast, wenn du Glauben hast, wenn du den Dienst hast, du bist schwach in diesem Punkt, ja. Aber er sagt hier nicht, ihr seid so böse, dass ihr das geduldet habt. Er hat zu dieser Frau gesagt, tu Buße. Er sagt zu den Leuten, die dieser Lehre folgen, tut Buße, kehrt um. Er sagt zu den anderen, die in dieser Gemeinde sitzen, haltet das fest, was ihr habt. Er ist hier sehr, sehr gnädig mit der Gemeinde. Er will uns aber dazu, er öffnet uns den Horizont und macht uns klar, die Probleme, die wir haben oder die die Gemeinde hier hat, ist, weil sie diese Dinge zugelassen hat, weil sie dagegen nicht eingeschritten ist. Und Gott sagt aber, ich werde handeln. Ich tue, na, ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, aber es wird der Punkt kommen, wo ich einschreite. Gut, nehmen wir noch einmal ruhig den Psalm 139 und damit wollen wir auch schließen. Um so ein bisschen einfach nochmal zu begreifen, was es heißt, wahre Erkenntnis zu suchen. Erkenntnis in der Liebe. Wie sieht die Liebesbeziehung aus, die wahres Erkennen beinhaltet? Herr, du hast mich erforscht und erkannt, sagt David. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Das ist eigentlich das, was uns, wenn wir Gott begegnen und erkennen, berühren sollte, das sollte uns zur Demut führen und zur Erkenntnis dessen, dass wir es nicht erfassen können, begreifen können. Die Liebe ist sanftmütig, sie ist demütig, sie bläht sich eben nicht auf. Wohin sollte ich gehen von deinem Gesicht? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Und so weiter und so weiter. Vers 13, denn du bildest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Und dann zum Schluss sagt David, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal oder des Abgotts, das heißt ein abgöttischer Weg, bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Das ist die Herzenshaltung des Geliebten, der den anderen wahrnimmt, ihn erkennt, mehr und mehr ihn kennenlernt und staunt darüber und sich freut und demütig bleibt und weiß, okay, ich kenne den anderen schon ein Stück weit, aber da ist noch so viel zu erkennen, zu erforschen, zu wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite aber auch die Sehnsucht danach, dass der andere mich erkennt, erforscht. Ich habe Sehnsucht danach, dass Gott mich erforscht und erkennt, weil ich das erlebt habe immer wieder, wo Gott meine Tiefen geöffnet hat Und ich gemerkt habe, ja, er liebt mich, er trägt mich, er erträgt mich in meiner ganzen, was da alles in Unordnung ist, was da alles nicht so richtig am richtigen Platz ist. Er durchleuchtet mich und das macht mich nicht kaputt, sondern das befreit mich. Das führt mich weiter. Die 7-Cent-Schreiben sind solche Lichtstrahlen in die Gemeinde hinein, wo Gott sagt, hier und hier, öffne dein Herz, öffne dein Ohr dafür und reagiere darauf, was Gott in dein Leben hineinspricht, was er dir sagt. Er möchte tiefe, innige Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte, dass das, was er spricht, dass das in dein Ohr hineinkommt und in dein Herz hineinkommt und dich verändert und bewegt. Sei nicht gleichgültig ihm gegenüber und sei auch nicht hochmütig in einem irgendwie gearteten Wissen über ihn. Das bringt letztendlich überhaupt nichts. Paulus sagt in 1. Korinther 13, und das ist jetzt wirklich der Schluss. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Ja. Wenn du merkst in deinem Herzen, dass dir diese Liebe fehlt, dann öffne einfach dein Herz. Das ist das, was Gott uns in diesen Sendschreiben immer wieder sagt. Du Buße, kehr um zur ersten Liebe. Öffne dein Herz. Strecke dich nicht aus nach Erkenntnis, sondern strecke dich aus nach der liebevollen Gemeinschaft mit Gott. Strebe nicht nach Hohem, sondern strebe nach der Gemeinschaft mit Gott. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Obwohl du unser Herz kennst, unser Herz, was hoch hinaus will, unser Herz, was alles unter Kontrolle haben will. Ja, und du rufst uns und sagst, gib die Kontrolle ab, lass los, öffne dich. Und du siehst, wie schwer es uns oft fällt, loszulassen, wirklich dir die Kontrolle zu übergeben. Wir bitten dich, dass du uns bewahrst davor, dass wir uns irgendwelche Lehren zurecht vorstellen, wo wir unser Machtstreben irgendwo integrieren können. Unser Streben nach Wohlstand und nach einem weltlich gesehen guten Leben. Wir wollen wahres Leben in dir finden, Jesus, weil in dir, in der Liebesbeziehung mit dir, da finden wir alles, was wir brauchen. Und bitten dich da, wo es uns an Liebe mangelt, wo wir kalt geworden sind, bitten dich, dass du uns zu dir ziehst und uns lehrst, was wahre Erkenntnis heißt. Und da, wo wir uns ein Stück weit auf so ein Denken eingelassen haben, bitten wir dich, dass du uns hilfst, umzukehren. Wo wir stolz und überheblich sind auf unser Wissen, auf unsere Erkenntnisse, wo wir andere mit unserer Erkenntnis, mit unserem Wissen irgendwo platt machen. Wo wir vielleicht sogar gegen dich, uns gegen dich stellen und gegen dein Wort. Hilf du uns, dass wir sehen, dass es gut ist, dass du uns erforschst und erkennst und dass es gut ist, sich dir auch unterzuordnen in der Liebe, alle Erkenntnis deiner Liebe unterzuordnen. Jesus, bitte bewahre du uns in dir und hilf du uns, dass wir wachsam sind, auch da, wo falsches Lehren aufkommt, dass wir es auch nicht zulassen, wie die Gemeinde es zugelassen hat, in unseren Familien und hier mitten in der Gemeinde auch. Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen deine Liebe in unserem Leben und bitten dich, dass du uns segnest jetzt. Amen.